Zu wem gehörst du? Zu wem gehörst du? Ich saß kürzlich mit meinen Töchtern beim Abendessen und es ging so Richtung Bett und wir lasen Gute-Nacht-Geschichte und es stellte sich relativ schnell heraus, meine ältere Tochter, die plagt Angst. Momentan ist das Thema Krieg in ihrer Klasse irgendwie ein ganz aktuelles Thema. Es vergeht kaum eine Woche, wo sie nicht irgendwie mal über dieses Thema redet und auch Angst davor hat. Ich kann mich selber erinnern, dass das bei mir auch so war. Das war genau diese gleiche Zeit, wo mich auch sehr viel Ängste diesbezüglich geplagt haben. Naja, wir haben dann miteinander gebetet und haben auch gesagt, Jesus, bitte nimm Marlene die Angst. Haben Licht ausgemacht. Ich bin runtergegangen, habe meinen Haushalt so gemacht und es dauerte keine 20 Minuten, da stand Marlene wieder auf der Matte. Kam runter und sagte, Papa, ich kann nicht schlafen, ich habe Angst. Sag ich, was machen wir denn da? Dann bin ich mit ihr ins Zimmer. Dann habe ich sie ein bisschen genauer gefragt. Marlene, du erzählst mir, du hast Angst vor Krieg. Vor was genau hast du denn bei Krieg Angst? Ja, das dauerte keine halbe Minute, da waren wir bei dem, was Krieg nun mal bedeutet, ganz oft, nämlich Tod. Krieg hat mit Tod zu tun. Und schlussendlich hat meine Tochter vor allem Angst vor Tod. Das ist dann der Moment, wo du als Vater da sitzt und merkst, was genau erzähle ich denn jetzt meiner Tochter? Denn das ist ein Thema, wo ich nicht einfach irgendwie den starken Vater mimen kann, der irgendwie alle Probleme löst und als solcher man ja vielleicht auch von den Töchtern manchmal angesehen wird, sondern du merkst auf einmal, ja, du bist selber ja nicht unbesiegbar. Und es wäre fatal, wenn ich meiner Tochter versprechen würde, es wird schon nichts passieren, wird schon alles gut werden. Und wird schon kein Krieg ausbrechen. Und Tod wird uns auch nie begegnen. Das ist natürlich völliger Kokolores. Das ist Unsinn. Das wäre grob fahrlässig. Das kann ich meiner Tochter nicht versprechen. Würde ich aber gerne, weil ich bin ja der Vater. Also sitze ich da und schweige, weil es in mir streitet. Und irgendwann fasse ich mir ein Herz und sage, Marlene, ich kann dir das nicht versprechen. Ich kann dir nicht versprechen, dass das Thema Tod dich nie berühren wird. Jeder von uns, der hier sitzt, wird sich damit auseinandersetzen müssen. Das ist eine existenzielle Frage. Wir sind ins Gespräch gekommen. Und das war auch sehr erschütternd. Also da flossen auch Tränen. Ja? Dann habe ich angefangen, von Jesus zu erzählen. Und während ich so von Jesus erzähle und Marlene versuche klarzumachen, dass das der einzige Mann ist, den ich kenne, der den Tod besiegt hat. Ich kenne niemanden, sage ich mal ihn. Ich kenne niemand anderen. Ich kenne nur ihn. Dann habe ich gemerkt, das ist zu theoretisch. Wir müssen das praktischer machen. Und Gott hat es gegeben, dass mir der Einfall in dem Moment kam. Wir sind dann runtergegangen aus dem Kinderzimmer und ins Wohnzimmer. Und haben den Schrank aufgemacht, wo ihre Taufkerze drin steht. Die steht da seit 2 Jahren. Wir haben die noch nie angemacht. Das ist so typisch Familie Schütz. Wir vergessen sowas gerne. Ja, die steht da noch mit ganzem Docht und stand da. Normalerweise soll man die immer am Tauftag anmachen, damit man sich erinnert. So what? Aber es gibt Momente, wo es viel wichtiger ist, die anzumachen als am Tauftag. Und das war einer der Momente. Wir haben die Taufkerze rausgeholt und haben sie auf den Wohnzimmertisch gestellt und haben alles dunkel gemacht. War keine Kunst, war ja Nacht. Wir haben alles dunkel gemacht. Und in diese Dunkelheit hinein haben wir diese Kerze angemacht. Da habe ich mal ihn gefragt, und ist es jetzt noch dunkel? Es war schummerig, aber nicht mehr dunkel. Sie konnte sogar ihren Taufvers lesen, den wir auch daneben gelegt hatten. Dann hat sie angefangen, ihren Taufvers zu lesen nach Aufforderung und der heißt, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das hat sie öfter gelesen. Und dann haben wir darüber geredet, was es bedeutet, getauft zu sein. Nämlich, dass ich genau zu diesem Gott gehöre, der der Einzige ist, von dem ich gehört habe, dass er den Tod besiegt hat. Und dass es der Einzige ist, der mir eine Hoffnung geben kann über den Tod hinaus. Das war eine sehr heilige Stunde, die wir da hatten, ein heiliger Moment. Wir haben da miteinander gebetet und nochmal klar gemacht, zu wem gehört Marlene? Sie gehört zu Christus. Zu wem gehörst du? Ich lese den vorgeschlagenen Predigttext für diesen Sonntag. Er steht in Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Matthäus 3, die Verse 13 bis 17, wer mitlesen möchte. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Vers 13 beginnt der Text mit den drei Worten: zu der Zeit. Zu welcher Zeit? Diese drei Worte kündigen an, dass dieser Text nicht für sich alleine betrachtet werden kann, sondern dass er in einem größeren Zusammenhang steht. Wenn man solche Worte beim Bibellesen übrigens mal findet, dann macht es immer Sinn, einmal die Augen nach oben schweifen zu lassen und zu schauen, was steht denn da eigentlich? Zu der Zeit, übrigens fangen ganz viele Geschichten in den Evangelien mit solchen Worten an. Oder danach, oder hernach, oder und. Ja, all solche Worte sind immer ein Zeichen dafür, man sollte einmal nach oben gucken. Also nicht nach da, sondern im Bibeltext nach oben. Zu der Zeit. Es war die Zeit von Johannes dem Täufer. Der trat in dieser Zeit auf. In dieser Zeit heißt, als Jesus ungefähr knappe 30, vielleicht eventuell etwas über 30 Jahre alt war. Das Matthäus-Evangelium, das springt. Es ging ab bis 2 Vers 23 ist Jesus ein Baby und ab 3 Vers 1 ist er 30 Jahre alt. Und dazwischen, das wissen wir so gut wie nichts. Jetzt aber zu der Zeit ist auf einmal Johannes da. Und der Johannes, der hat eine krasse Botschaft. Hinter der Botschaft steckt genau die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Zu wem gehörst du eigentlich? Seine einleitenden Worte in Matthäus 3 sind: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße heißt so viel wie kehrt um. Kehrt um zu Gott. Zu wem gehörst du eigentlich? An wen oder was richtet sich eigentlich die Botschaft des Johannes? Was tut er genau? Wo tut er es? Wer ist dieser Mann Johannes? Wenn das Sprichwort stimmt, dein Leben spricht lauter als alles, was du sagst, dann könnte das auf Johannes sehr gut zutreffen. Sein Leben spricht ziemlich laut, und zwar sein Lebensstil. Er lebt, ortstechnisch gesehen, irgendwo in der Wüste, am Jordan, mit Blick auf Jericho. Er lebt relativ wild, kleidet sich in Kamelhaar, futtert Heuschrecken und wilden Honig. Das ist eine einseitige Ernährung. Wenn man sich einseitig ernährt, sieht man wahrscheinlich auch irgendwann einseitig aus. Und genauso stelle ich mir Johannes vor. Ein Mann halt, der sich jeden Tag von Heuschrecken und Honig ernährt. Das ist sehr Kohlenhydrat- und proteinmäßig, wenig Vitamine. Rasierer vielleicht schon länger nicht mehr gesehen. Und irgendwie wohnt der da in der Wüste und predigt. Und zwar erstmal dadurch, dass er überhaupt so ist, wie er ist. Denn da dürfte eigentlich bei den Juden der damaligen Zeit schon eine Menge angegangen sein, ohne dass der seinen Mund auch nur ansatzweise aufgetan hat. Der gibt sich wie ein Prophet. Die warteten damals alle auf den Propheten Elia. Die Zeit war irgendwie so aufgeladen, so geistlich aufgeladen. Und da ist so ein Typ, der wohnt in der Wüste. Dann wohnt er nicht irgendwo in der Wüste, der wohnt in der Wüste am Jordan mit Blick auf Jericho. Da müsste bei den Juden der damaligen Zeit schon eine Menge angegangen sein. Denn das ist ihre eigene Geschichte. Das Volk Israel stand dermaleinst nach langer Zeit in der Wüste, 40 Jahre in der Wüste, vor genau diesem Ort. Vor dem Jordan mit Blick auf Jericho. Und die Frage, wie kommen wir da hin? Das hat Gott uns doch versprochen. Dieses ganze Land, was wir da sehen. Wie kommen wir da rein? Auch mit der Erinnerung, sie haben schon einmal vor dieser Tür gestanden und haben es verbockt, weil sie Gott nicht vertraut haben. Und auch damals, viele tausend Jahre vorher, stand diese Frage im Raum. Zu wem gehört ihr eigentlich? Das ist übrigens eine Frage, die das Volk Israel, die Juden, bis in die Zeit Jesu begleitet hat. Zu wem wollt ihr gehören? Und nur durch das Gottvertrauen, was sie dann damals hatten, beim zweiten Versuch, sind sie durch den Jordan und konnten das gelobte Land, Jericho als erste Bastion, einnehmen. Aber nicht menschlich. Das ist eine Erfahrung, die ich auch oft geistlich mache. Es ist gar nicht unsere menschliche Kraft. Wie ist Jericho eingenommen worden? Man könnte es etwas verkürzt ausdrücken, durch die Anbetung Gottes, durch Lobpreis. Und in den Bibelstunden haben wir ja gerade das Richterbuch. Und viele der Kämpfe, die das Volk Israel dort erlebt, sind ja genau die Kämpfe, dass sie etwas durch Gottvertrauen haben. Dass Gott kämpft und nicht sie. Dass sie manchmal nur mit einer Fackel dastehen, noch nicht mehr mit einer Waffe in der Hand. Und trotzdem etwas passiert. Zu wem gehört ihr eigentlich? Jetzt steht Jahre, Jahrhunderte später, dieser Mann, dieser Johannes in der Wüste und sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes, das Himmelreich, ist nah herbeigekommen, kehrt um. Und er differenziert seine Botschaft, er greift die geistlichen Führer der damaligen Zeit, die geistlichen Vorbilder, an denen sich alle orientiert haben, scharf an. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Das geht an die Pharisäer. Die Frömmsten der Frommen. Die nimmt Johannes aufs Korn und sagt, eure Selbstgerechtigkeit bringt euch kein bisschen weiter. Eure Eigenumdrehung, das Denken, dass ihr es immer alleine schafft, dass es eigentlich nur um euch geht, das bringt euch nicht weiter. Kehrt um, tut Buße. Oder die Frage, zu wem gehört ihr eigentlich? Ihr denkt, ihr gehört dazu? Dabei dreht ihr euch die ganze Zeit um euch und ihr blendet andere. Zu wem gehörst du? Und als Zeichen der Umkehr erfindet dieser Johannes eine Innovation. Er tauft. Es gab Selbstwaschungen. Waschungsrituale gab es im Judentum schon immer. Aber das, was der Johannes macht, ist neu. Das ist innovativ. Er wäscht nämlich. Es ist keine Selbstwaschung, sondern er wäscht andere. Er tauft. Zur Buße. Im Jordan. Ja? Das ist der Fluss, durch den das Volk Israel dermaleins Richtung Jericho gewandert ist. In diesem Jordan wird der Einzelne getauft. Zur Umkehr. Zum Zeichen dafür, dass ich eigentlich zu diesem Volk wieder gehören möchte, zu diesem Gottesvolk. Dann kommt Jesus. Zu der Zeit, als das alles passierte, als diese Botschaft über dem Volk Israel, über den Juden der damaligen Zeit steht, zu der Zeit kommt Jesus. Kleiner Exkurs. Jesus beginnt seine Predigt ein Kapitel später, übrigens auch genau mit den gleichen Worten wie Johannes. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und dann bezieht er das Himmelreich auf sich. Jesus steht da, kommt, Johannes sieht ihn, Jesus sagt, ich will mich taufen lassen. Und Johannes ist etwas verdattert. Ich soll dich taufen? Also eigentlich müsste es genau andersrum sein, du müsstest mich taufen. Und er will das nicht machen. Er fühlt sich unwürdig. Er hat eine Gottesbegegnung. Er soll Gott taufen? Das macht keinen Sinn. Und Jesus wird an der Stelle ziemlich hart, wie er es öfter mal wird, ne? Auch ziemlich direkt. Ja? Er wehrt ihm, steht hier so ein bisschen diplomatisch, ja? lass es jetzt zu. Lass es zu. Mach. Ja? Tu es. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann lässt Johannes es zu. Das ist ein ganz spannender Moment, in dem ganz viel deutlich wird. Jesus definiert Gerechtigkeit neu. Er definiert sie nämlich, dass er sie erfüllt. Sie kann nicht getan werden. Sie kann nicht, und das ist die Anklage von Johannes an die Pharisäer, sie können sie nicht selber tun. Das ist die Eigenumdrehung. Du kannst es nicht tun. Ja? Wir haben es vorhin auch im Lobpreis schon gehört, was Gnade ist. Ich kann mich nicht selber rühmen. Sondern Gerechtigkeit ist etwas, was an mir passiert. Und das nennt man Gnade. Und Jesus macht hier deutlich, dass er nach ganz unten geht. In Philipper 2 heißt es, er wurde ganz als Mensch erkannt. Mehr noch, er war ein Sklave. Wir haben vorhin in der Textlosung den Gottesknecht gehört. Jesus ist derjenige, der meine Schuld trägt. Und der sich auch ganz darunter stellt. Der sich ganz unter meine Schuld stellt. Der ganz nach unten geht. Und gleichzeitig macht er damit noch etwas klar und deutlich. Er gehört zu diesem Gott. Mehr noch, er ist dieser Gott, von dem Johannes predigt. Er ist der Messias. Und das wird deutlich in dem Moment, wo der Himmel sich auftut. Der Himmel tut sich in der Bibel nur sehr selten auf. Es gibt wenige Geschichten, wo sich der Himmel auftut. Aber das sind immer die Momente, das sind ganz heilige Momente, und wo diese Trennung zwischen Gott und Mensch auf einmal aufgehoben ist. Das ist ein hochgradig zeichenhaftes Geschehen. Ein wichtiges Geschehen. Ein elementares Geschehen. Die Trennung zwischen Gott und Mensch wird durch Christus aufgehoben. Und dann ist da diese Proklamation, diese Ansage von der Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mein Sohn, du gehörst zu mir. Du bist mein. Ich freue mich an dir. Jesus ist ja total zugewandt zu uns. Und er bietet uns dann im Verlauf seiner dreijährigen Schaffenszeit das Du an, könnte man so sagen. Er bezeichnet uns als Brüder. Wenn er uns als Brüder bezeichnet und Schwestern, als Geschwister, wenn er das tut, dann würde das ja von der Beziehung her bedeuten, und das ist das, was wir die Kinder im Kindergottesdienst so oft lehren, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Söhne und Töchter des Dreieinigen Gottes sind. Das heißt, dass er auch zu uns sagt, an dir habe ich Wohlgefallen, du bist mein Sohn, meine Tochter. Und das ist genau die Weiterführung der Taufe, die Jesus dann macht. Das Matthäus-Evangelium, könnte man auch sagen, beginnt, Klammer auf, mit der Johannestaufe und endet, Klammer zu, mit der Umdeutung und Weiterdeutung der Taufe, die Jesus dann betreibt. Matthäus 28. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die Weiterdeutung der johannäischen Taufe. Und hier wird jetzt etwas deutlich. Johannes konnte nur zur Umkehr taufen, zu dem Bewusstsein, ihr müsst Buße tun, wir wollen irgendwie zum Volk Gottes dazugehören. Jesus macht es deutlich mehr. Er macht eine Zugehörigkeit direkt bei Gott fest. Was ist denn auf den Namen taufen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes? Ich habe überlegt, was sind Namen generell? Namen sind Identitätsmarker. Namen machen etwas deutlich, nämlich zu wem ich gehöre. In der heutigen Zeit geht das bei uns ein bisschen verloren. In der Zeit der Juden und der altorientalischen Völker hatten wir das viel mehr. Da wurde der Name oft mit einem Ben angekündigt. Ne? Das ist der Sohn des. Jesus ist der Sohn des Josef. Und so werden die ganzen genealogischen Listen, also die ganzen Stammbäume auch bezeichnet. Er ist immer Sohn oder Tochter des oder der. Wir haben das heute nicht mehr so sehr. Das haben wir der Industrialisierung zu verdanken. Wir sind total individualistisch. Da gibt es aber auch eine Menge Flöten. Meine Oma ist in einem Dorf groß geworden. Da haben wir das noch viel, viel stärker gehabt. Meine Oma war immer des Enders Mater. Vielleicht kennen das die einen oder anderen. Oder des Scheidlers Willi. Ne? Das war immer eine Ansage, zu wem gehört dieser Mann oder diese Frau. Das bedeuten Namen. Wenn ich auf einen Namen getauft bin, bedeutet das, zu wem gehöre ich. Und das ist genau die Taufe. Ich bin getauft auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich gehöre zu Gott. Zu diesem dreieinigen Gott. Deshalb können wir sagen, mein Vater im Himmel. Deshalb beten wir Vater unser. Oder besser gesagt, unser Vater. Das ist mein Vater. Das ist meine Identität. Ich kann mich eigentlich nur verstehen in Rückgriff auf denjenigen, der mich geschaffen hat. Ich werde mich selbst nur verstehen, wenn ich weiß, woher ich komme. Ich stehe nie für mich alleine. Ich bin nie beziehungslos, niemals. Und in dem Fall ist meine Beziehung verankert und geankert in dem dreieinigen Gott. Das ist übrigens auch das Thema der Allianz Gebetswoche. Macht bestimmt Spaß, nach dem Gottesdienst daran weiterzudenken. Ich gehöre zu Gott, der den Himmel geschaffen hat. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der den Himmel geschaffen hat und die Erde geschaffen hat und den Tod besiegt hat. Daran halte ich mich fest. Das ist Taufe. Und das ist ein Zuspruch, der extern an mich herangetragen wird. Das ist völlig egal, wie ich mich fühle. Das ist völlig egal, was ich denke. Das ist völlig egal, welche Zweifel und Sorgen und Nöte ich habe. Ich bin getauft. Luther hat das in seinen Schreibtisch geritzt. In seinen Holzschreibtisch. Baptizatus sum auf Latein. Ich bin getauft. Baptizatus sum. Und wir wissen, dass Luther viel zu kämpfen hatte, mit vielen, vielen Zweifeln. Übrigens, viele der großen Gottesmänner, die wir heute als große Gottesmänner bezeichnen und Frauen bezeichnen, sind die, die mit den größten Zweifeln, Nöten und Kämpfen zu tun hatten, die am tiefsten gefallen sind. Nur mal so, by the way. Und in seinem Schreibtisch, ich bin getauft, Daran halte ich mich fest. Und das ist unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle. Das ist der letzte Strohhalm. Oder wie Luther eben auch sagt, ich greife den Rockzipfel an Christus und hoffe, dass er mich mit hinüberzieht. So stark waren die Zweifel. Luther war sich keineswegs sicher, ob er jemals in die Ewigkeit kommt. Sondern er hoffte auf den Rockzipfel Jesu, dass er irgendwie mit rübergeschliffen wird. Das ist die Taufe. An ihm mache ich mich fest, in all meiner Not. Zu wem gehörst du? Ich merke, dass das eine Frage ist, die wir uns immer wieder neu stellen müssen. Zu wem gehöre ich? Und vielleicht hast du diese noch nie gestellt, vielleicht bist du noch gar nicht getauft. Ich mache dir den Mut, über diese Frage nachzudenken. Und falls du noch nicht getauft bist, wir werden am 31.05. eine große Taufe am Allersee haben. Und vielleicht ist das dein Punkt, da etwas festzumachen. Dir von Gott zuzusprechen zu lassen, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Gott spricht es uns zu. Überhaupt spricht Gott uns eine ganze Menge zu und macht deutlich, es ist nicht unser toller Glaube. Es ist nicht unser tolles Leben, was wir führen. Es ist nicht unsere tolle Art, wie wir leben, denken, handeln und fühlen. Es ist Gott, der uns begegnet und uns immer wieder einlädt. Das tut er übrigens auch durchs Abendmahl. Er lädt uns ein. Er lädt alle ein, die sagen, ich möchte zu diesem Gott gehören. Er ist meine einzige Hoffnung. Egal, ob du jetzt getauft bist oder nicht, wenn du sagst, ich will zu diesem Gott gehören. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist meine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Dann bist du auch eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen und dir das neu zusprechen zu lassen, dass er für dich gestorben ist, dass er für dich auferstanden ist und dass er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und das werden wir auch gleich am Abendmahl tun. Diesen Zuspruch selber wieder neu erleben. Zu wem gehörst du? Amen.